Wer ist der Heilige Geist? Wir hier im Süden von Deutschland sagen ja eigentlich dazu Heiliger Geist. Und ihr merkt schon, das ist eine viel bibelgetreuere Aussprache, weil beim Heiligen Geist, da hört man schon richtig das Zischen und Brausen. Wer also ist der Heilige Geist? Oder vielleicht die Heilige Geist? Da müsste der Geist hinheißen. Oder das Heilige Geist? Ist der Heilige Geist männlich oder weiblich? Also eine Person? Oder sächlich? Eine Kraft? Eine Energie? Um schon mal vorwegzunehmen, wir lesen beide Aussagen in der Bibel. Da lesen wir eindeutig die eine Aussage, da wird uns vom Heiligen Geist erzählt wie von einer Person. Also der Heilige Geist bezeugt, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist ist Beistand und Tröster, der Heilige Geist lehrt oder er sendet aus. Den Heiligen Geist kann man sogar belügen. Ich habe eine ganz nette Stelle gefunden in der Apostelgeschichte. Stellt euch vor, die Apostel sitzen in einem Apostelkonzil zusammen. Und dann berichtet Lukas davon und er schreibt, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das ist doch eine nette Formulierung. Da kann man sich so richtig vorstellen, der Heilige Geist sitzt da in dieser Apostelrunde und die beschließen jetzt zusammen und sie haben beschlossen, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch weiter keine Last aufzulegen. Eine Person, mal die nächste Folie, im Hebräischen Ruach, übrigens weiblich. Was alles in der Bibel steht. Oder, nächster Klick, ist es eine Sache. Denn auf der anderen Seite wird von Heiliger Geist in der Bibel als einer Kraft berichtet. Der Heilige Geist wird ausgegossen, wird ausgeteilt. In Apostelgeschichte lesen wir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da steht es richtig so. Durch die Kraft des Heiligen Geistes seid ihr eingesetzt. Und der nächste Klick. Wir sehen also, beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung. Denn Gott begegnet dem Menschen im Heiligen Geist als Person, als personales Gegenüber. Aber wenn uns eine Person begegnet, stellt euch mal vor, eure Freundin oder euer Freund begegnet euch, euer Ehepartner. Also zumindest solange ihr noch verliebt seid oder so. Ich hoffe, dass das noch eine Reihe vorkommt. Wenn euch eine Person begegnet, löst das ja etwas in euch aus. Und so ist es zu verstehen. Gott begegnet uns im Heiligen Geist personhaft. Aber das wirkt ja etwas in uns. Und deshalb kann man vom Heiligen Geist eben auch als einer Kraft erzählen und sprechen, dass wir Heiliger Geist als Kraft erleben und beschreiben. Das ist alles gar nicht so einfach, ja. Gott, der Vater, davon haben wir eine Vorstellung. Der Schöpfer, das ist irgendwie erklärbar, da sehen wir ja was. Und Gott, der Sohn in Jesus, das ist noch deutlicher. Er wurde Mensch, das wurde greifbar, anfassbar. Also so wie eure Nachbarin oder euer Nachbar anfasst, ja, so war Jesus. Genau so, Mensch wie wir, das ist greifbar. Aber Gott, der Heilige Geist, das ist wenig fassbar. Das ist irgendwie so was Fließendes, Schwebendes. Jemand hat mal geschrieben, der Heilige Geist, das ist das unbekannte Wesen. Manchmal unsichtbar, manchmal wieder da, manchmal scheint er wieder weit weg. Wir kennen ja auch, dass der Heilige Geist weht, wo er will. Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut, es steht gar nicht in der Bibel, der Heilige Geist weht, wo er will. Das ist nur ein Vergleich. Da steht, der Wind bläst, wo er will. Man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und dann wird es verglichen mit Menschen, die vom Heiligen Geist durchdrungen sind. Manchmal hat man den Eindruck, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann wird auf einmal alles verwirrend. Und jeder hat eine andere Meinung. Warum ist es so? Mal die nächste Folie. Ich versuche euch es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Vielleicht habt ihr in der Galerie mal schon so große Bilder gesehen, riesige Bilder. Die füllen so eine ganze Wand aus. In der Nationalgalerie in Berlin kann man sowas sehen. Wenn man nahe vor so einem Bild steht, dann kann man nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes betrachten und erkennen. Wenn jetzt zwei Personen vor so einem Bild stehen und man fragt sie, was siehst du? Sagt der eine, ich sehe ein blaues Bild. Und der andere sagt, ich sehe ein rotes Bild. Na, ich sehe doch ein blaues Bild. Na, ich sehe ein rotes Bild. Wer hat recht? Beide haben recht. Wir als Betrachter, die wir weiter hinten stehen, die sehen das Ganze. So ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Wir erkennen nur Bruchstücke davon. Wir erkennen nicht das Ganze. Unser Wissen, so schreibt Paulus im Korintherbrief, unser Wissen ist Stückwerk. Und selbst unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Das wird erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin wird es uns mit dem Heiligen Geist so gehen wie mit dem Bild. Wir werden nie das Ganze erkennen. Das übersteigt unseren Verstand. Aber wir werden Bruchstücke erkennen. Das ist mir wichtig, wenn wir heute und in den nächsten Tagen über den Heiligen Geist reden, erzählen, berichten, erleben. Das ist Stückwerk. Das, was du erkennen wirst, vielleicht in diesen Tagen, das ist Stückwerk. Und bitte mach dir nichts vor. Du bist vielleicht mit der großen Erwartung hierher gekommen, du wirst endlich mal kapieren, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Es wird auch nach bis nur ein Stückwerk sein. Aber für manche sind Bruchstücke ganz wichtig. Deshalb nehmt einfach diese Bruchstücke, die euch wichtig werden, nehmt die mit, schreibt die auf. Versucht vielleicht was Neues in diesen Tagen hier. Auch wir werden deshalb nicht einzeln so lange Referate halten. Deshalb werden wir auch nur bruchstückweise das weitersagen, was wir erkannt haben, was der Heilige Geist uns geschenkt hat. Ich habe 15 Minuten Zeit, ein Blick durch die Bibel von Genesis bis Offenbarung. Die Hälfte ist schon rum, also ich kann nicht mehr so viel sagen. Aber vier Linien möchte ich euch zeigen. Nur so vier kurze Linien. Wie taucht der Heilige Geist in der Bibel denn auf? Die erste Linie, der Heilige Geist ist Gott. Warum soll ich denn außer an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, den Sohn, auch noch an den Heiligen Geist glauben? Ganz einfach, der Heilige Geist ist Gott. Ich glaube an niemand anderen. Der Heilige Geist ist Gott und nichts anderes. In der Theologie spricht man von Trinität, Dreieinigkeit. Wenn ihr in der Konkordanz diesen Begriff mal suchen werdet, findet ihr nicht. Kommt so in der Bibel überhaupt nicht vor. Das wurde erst in einem Konzil später, wurde das festgelegt und als Glaubensgrundsatz festgehalten. Aber was Dreieinigkeit, was Trinität bedeutet, das wird natürlich in der Bibel bezeugt. Jesus sagt uns unmissverständlich, dass er und der Vater eins sind. Im Johannesevangelium lesen wir davon. Ihr könnt nachher die Bibelstellen dann alle auch in dem Handout nachlesen. Johannes 12, Vers 45. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Vater und Sohn bilden also diese Einheit. Und mit dem Geist ist es nichts anders. Wenn ihr mal am Ende von Matthäus Evangelium den Missionsbefehl lest, da stellt Jesus den Heiligen Geist auf eine Ebene mit dem Vater und mit ihm, dem Sohn. In Johannes 16 lesen wir, er wird nicht aus sich selbst reden, damit ist der Heilige Geist gemeint, er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, nämlich vom Vater und vom Sohn, das wird er reden. Der Heilige Geist ist nichts anderes als Gott. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Gott in drei Erscheinungsformen. Mir hilft dabei dieses ganz einfache Bild vom Wasser. Dieses Bild hinkt, ich weiß es, aber manchmal brauchen wir Bilder, um schwierige Dinge uns irgendwie vorstellen zu können. Ihr kennt den Vergleich. Wasser kommt in drei Erscheinungsformen vor. Flüssig, als Wasser eben. Gasförmig, in den Wolken, im Luft, Sauerstoff. Und fest, im Eis. In drei Erscheinungsformen. Der eine Gott hat drei Erscheinungsformen, drei Erscheinungsweisen. Stellen wir es uns einfach mal so vor. Gott über uns, das ist der Vater, das ist der Schöpfer, der Herr dieser Welt. Weise und mächtig ist er, herrlich, so wird er beschrieben, allmächtig, gütig. Aber wir lesen in der Bibel aber auch streng, gerecht. Und dann gibt es den nächsten Gott neben uns. An unserer Seite, ich habe schon gesagt, Jesus Christus, der wurde wie wir, unser Bruder. Wir haben den Zugang zum Vater durch ihn. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn ich Jesus anschaue, dann weiß ich, wer Gott ist. Wir haben Zugang zum Vater, wir erfahren, dass Gottes Liebe, dass sein Wille, uns zu versöhnen, größer ist als seine Heiligkeit. In Jesus ist Gott uns gleich geworden. Aber jetzt kommt noch das Dritte. Gott in uns. Und das ist ja das Verrückte. Selbst der Sohn, selbst Jesus, bleibt ja neben uns, obwohl er uns ganz nah gekommen ist. Das haben auch seine Jünger schon so erlebt und begriffen. Er kam ihnen ja ganz nah, die haben viel miteinander erlebt. Sie waren ganz eng mit ihm zusammen, aber es waren immer noch zwei Personen. Und es hat immer noch dazu geführt, dass die Jünger letztendlich nicht voll begriffen haben, was Jesus gemeint hat. Immer wieder ist von dem Unverständnis der Jünger die Rede. Und jetzt sagt Jesus, es ist gut für euch, ihr lieben Jünger, dass ich weggehe, dass ich aus dieser Welt als Mensch weggehe. Es ist gut für euch. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Gott über uns. Jesus war neben uns, aber er ist ja auch aufgefahren zum Vater, so sagt die Bibel. Also wenn wir das mal ganz ernst nehmen, dann ist doch der Heilige Geist die einzige Erscheinungsweise von Gott, die bei uns auf unserer Erde ist. Und sogar in uns. Das heißt also, jede Erfahrung, die ich mit Gott mache, jede Erkenntnis, die ich mit Gott habe, ist eine Begegnung und ein Wirken des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist aber aus Gott kommt, erlebe ich natürlich in diesem Wirken auch den Vater und den Sohn. Drei Einigkeit, drei Erscheinungsweisen. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist eben kein Nachfolger von Jesus, sondern Stellvertreter Gottes hier auf der Erde. Der Heilige Geist ist Gott, der sein Leben durch uns hindurch lebt. Jemand hat es mal so beschrieben und hat gesagt, wir glauben an einen 3D-Gott, an einen dreidimensionalen Gott, wie auch immer man sich das vielleicht vorstellen kann. Das zweite Linie, der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Wir haben schon öfter gehört, auch im Alten Testament wird vom Geist Gottes gesprochen. In Genesis, ganz am Anfang der Bibel, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also da war Geist Gottes wohl schon da. Oder dann ein ganz schönes Bild in der Schöpfungsgeschichte. Der Schöpfer haucht dem Geschöpf, dem Menschen, den Lebensatem ein. Wunderbar beschrieben. Der Lebensatem, der Schöpfergeist, Ruach, habe ich vorher gesagt, die weibliche Form. Aus so einem leblosen Erdklumpen wird ein lebendiger Mensch, Atem als Zeichen des Lebens. Hiob beschreibt es und sagt, von Gottes Geist bin ich geschaffen worden. Sein Atem war es, der mich ins Leben rief. Und im Hesekiel, wir haben heute Morgen schon in der Andacht, im Start am Tag, was davon gelesen, Gott sagt, ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch komme. Müsst ihr mal nachlesen, Hesekiel 37, da wird so ein Totenfeld beschrieben. Da sieht man nur noch Knochen. Und dann wird beschrieben, wie der Geist Gottes in dieses Totenfeld kommt. Und lest es mal nach. Da wird beschrieben, wie auf einmal die Sehnen wieder wachsen, wie das Fleisch dran kommt und wie dann wieder Atem hineinkommt, Leben. Wo der Geist Gottes ist, da ist Leben. Im Neuen Testament, Römer 8, lesen wir, der Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Der Geist schafft Leben. Und im Johannesevangelium heißt es, als Jesus das gesagt hatte, blies er sie an, seine Jünger nämlich, und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will immer das Leben, ist immer für das Leben da. Eine dritte Linie. Der Heilige Geist macht Menschen zu Christen. Ich weiß nicht, wer von euch Christ ist. Ich denke mal, vielleicht eine ganze Menge von denen, die hier im Raum sind. Ich weiß auch nicht, wie jeder von euch Christ geworden ist oder zum Glauben gekommen ist, wie manche sagen. Aber was ich sicher weiß, es war der Heilige Geist, der dich dazu bewegt hat, Christ zu werden. Denn so steht es in der Bibel. Wer von euch, die heute hier in diesem Raum sitzen, sagen kann, ich bin Christ, der weiß das vom Heiligen Geist, von niemand anders sonst. Römer 8, Vers 16, eine ganz wichtige Stelle. Der Geist selbst, der Heilige Geist selbst, bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir also Christen sind und es wissen, dann wirkt der Heilige Geist in uns, sonst wüssten wir gar nicht, dass wir Christen sind. Als ich Christ wurde, das war während einer Freizeit, bei einem Abendmahl, da habe ich Ja zu einem Leben mit Jesus gesagt, weil der Heilige Geist es bewirkt hat. Nicht, weil es so eine schöne Atmosphäre war auf dieser Freizeit oder während dieses Abendmahls. Nicht, weil ich mir schon lange Gedanken drüber gemacht habe. Nicht, weil viele Menschen mir von Jesus erzählt haben, in der Jungschar, im Jugendkreis. Nicht, weil ich auf einer Evangelisation war und einen Evangelisten gehört habe. Auch nicht, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Sondern weil in diesem Moment Gott in der Erscheinungsweise des Heiligen Geistes mich angesprochen hat. Und ich wusste, jetzt muss ich eine Antwort geben. So oder so. Das andere hat alles dazu beigetragen. Aber dass ich Christ wurde, das habe ich weder meinen Eltern zu verdanken, noch meinen Jungscharleitern, noch diesem Freizeitleiter auf dieser Freizeit, sondern ich habe es dem Heiligen Geist zu verdanken. Der hat es bewirkt. Warum bin ich mir da so sicher? Weil Jesus das selbst gesagt hat. Ich will es euch kurz zeigen am Beispiel von Petrus. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und da unterhalten sie sich und da fragt er so, was hört ihr denn, was die Leute über mich sagen? Und dann bleibt Petrus stehen, schaut Jesus in die Augen und sagt, du, Jesus, bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, Vers 16 könnt ihr das nachlesen. Das heißt mit anderen Worten, der Petrus sagt, ich habe es begriffen, du bist Gott mitten unter uns. Und was macht Jesus? Mensch, Petrus, endlich hast du es geblickt. Jetzt sind wir so lange zusammen. Und wie oft habe ich es dir schon gesagt? Und was habe ich dir alles gezeigt? Wie gut, dass du es endlich kapiert hast. Nein, so steht es nicht da. Hier steht, dass Jesus zu Petrus sagte, selig bist du, glücklich zu preisen bist du. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt doch nicht durch menschliches Nachdenken oder durch Erklärung anderer Leute kommt diese Erkenntnis, dass ich Christ bin, sondern durch Gott selbst, durch Gottes Geist. 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Niemand kann Gott den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wer war also am Wirken, als Petrus diese Erkenntnis hatte, als ihr Christ geworden seid? Niemand anders als der Heilige Geist. Das heißt jetzt auf der anderen Seite überhaupt nicht, dass wir uns zurückziehen sollen, dass wir jetzt nach diesem Biss einfach hingehen und sagen, ich brauche keine Jungschau mehr machen. Nee, das wirkt ja sowieso der Heilige Geist. Ich kann da nichts beitragen. Das heißt es nicht. Jesus hat uns aufgerufen, und hingeschickt, dass wir verkündigen, dass wir Zeugnis geben. Aber Umkehr, das bewirkt nur der Heilige Geist. Ist es nicht entlastend? Wir sollen verkündigen, Zeugnis geben, aber bekehren müssen wir niemand. Können wir gar nicht. Das ist allein das Wirken des Heiligen Geistes. Noch eine vierte Linie, und ich habe schon überzogen, aber ich sage euch kurz noch die Linie, die heißt, der Heilige Geist wirkt ohne unser Zutun. Wir müssen uns als Christen nicht überlegen, ob wir den Heiligen Geist haben oder nicht. Ob er in uns wirkt oder nicht. Das müssen wir uns nicht überlegen. Er ist da. Er ist am Wirken. Ihr könnt nachlesen im Epheserbrief. Ihr lest die Bibelstellen nachher in dem Handout. Im 2. Korintherbrief. Da heißt es an verschiedenen Stellen, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig wurden. Versiegelt, das heißt, wie so ein Siegel da drauf. Ganz fest verbunden. Bestätigt worden ist es mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Versuchung zu denken, dass wir Gottes Geist bewegen müssten, dass wir Gottes Geist bewegen müssten. Wir bitten um das Wirken des Geistes Gottes und vergessen dabei viel zu leicht, dass er uns schon lange geschenkt ist. Wir müssen ihn nicht durch irgendwelche Übungen oder Formen davon überzeugen, dass wir es doch wert sind, dass er jetzt sich auch zu uns bemüht. Der Heilige Geist ist schon längst da. Das führt manchmal zu Verkrampfung. Ich spüre ihn gar nicht, höre ich immer wieder. Er sagt mir gar nichts. Ich erlebe gar nichts. Könnte es sein, dass du dich so bei diesen Gedanken verkrampfst, dass du gar nicht merkst, wie der Heilige Geist schon längst kleine Schritte mit dir geht und darauf wartet, dass du diese kleinen Schritte erkennst und wahrnimmst? Darum geht es nämlich. Das Wirken des Heiligen Geistes bei mir, bei uns im CVM, in der Gemeinde zu erkennen, wahrzunehmen und mich dann dem zu öffnen. Wenn wir so dieses Pfingstlied singen und mit dem beten, komm Heiliger Geist, kehr bei uns ein, dann geht es doch nicht darum, dass der Heilige Geist von irgendwoher jetzt kommen sollte und endlich auch mal zu mir kommen. Nein, es geht darum, dass ich mich ihm öffne, dass ich erkenne, wo er wirkt. Ihr kennt doch auch dieses Tischgebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Ich habe mich immer gefragt, ja was soll denn das? Der ist doch schon längst da, ich muss ihn doch jetzt nicht einladen. Aber es geht doch nicht darum, dass ich ihn einlade, es geht doch darum, dass ich mir dessen jetzt bewusst werde, dass er da ist. Das drückt das Gebet aus, das drückt das Lied aus. Deshalb hat ein Liederdichter auch das Lied umgedichtet und hat geschrieben, komm Heiliger Geist, kehr bei mir aus. Und hat damit gemeint, kehr alles das raus, was mich hindert, dich zu erkennen, dich wahrzunehmen. Der Heilige Geist wirkt 24 Stunden in mir. Aber ich nehme das nicht immer wahr. Ich dämpfe sogar manchmal den Heiligen Geist, so steht es im 1. Thessalonicher Brief. Oder ich betrübe ihn im Epheserbrief. Wie? Lest nach im Epheserbrief im Kapitel 4. Durch Lüge betrübe ich den Heiligen Geist. Durch Zorn, der zur Sünde wird. Durch Diebstahl, durch faules Geschwätz, durch Bitterkeit, Grimm, Lästerung. All das betrübt den Heiligen Geist und dämpft ihn, sodass er sich nicht so ausbreiten kann in mir, wie er das eigentlich möchte. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie unseren Atem. 24 Stunden am Tag, in der Nacht atme ich. Der Atem hält mich am Leben. Aber meistens nehme ich ihn gar nicht wahr, beachte ihn nicht. Und manchmal schleift sich bei mir eine falsche Atemtechnik ein. Manchmal werde ich kurzatmig. Manchmal gönne ich mir keine frische Luft und erstick fast am eigenen Mief. Und manchmal ist mein Atem flach und oberflächlich. Oft erlebe ich erst wieder meinen Atem bewusst, wenn ich eine Atemübung mache. Wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere. Wenn ich mir frische Luft gönne. Wenn ich einen tiefen, lebenserquickenden Atemzug tue. Aber jetzt wichtig, wenn ich eine Atemübung mache, dann führt die Übung nicht dazu, dass der Atem in mir atmet. Das tut er ja sowieso. Die Übung führt dazu, dass ich mir dessen bewusst werde und dadurch neue Lebenskraft, neue Dynamik und neue Energie bekomme. Versteht ihr den Vergleich mit dem Heiligen Geist? Ich muss keine Übungen machen, keine Gebetsleistung vollbringen, nicht mal besondere Gefühle haben, damit der Heilige Geist bei mir einkehrt. Der ist 24 Stunden in mir am Wirken, wenn ich Christ bin. Aber es geht darum, vielleicht durch Übung, vielleicht durch Stille, vielleicht durch eine neue Herausforderung, mir das Wirken bewusst zu machen, genauer darauf zu achten, neue Dynamik und Lebenskraft zu bekommen. Wer ist der Heilige Geist? Ein paar Linien, ein paar Bruchstücke waren das, ein paar Erkenntnisse von mir und jetzt kommt Ralf.